Unsere Bibellesung für heute kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei müsste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Und überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm herher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Ja, danke, dass ihr das Licht angemacht habt. Es wird zwar heller, aber so langsam wird es doch dunkel heute Nachmittag. Und wir wissen ja alle, wie wichtig es ist, dass wir etwas sehen. Oder konkret, um hier diesen ersten Punkt auf dieser langen Liste, heute ist sie sehr lang, aufzugreifen, es ist wichtig, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Im letzten Herbst war ich mit den Kindern auf dem Weg zur Schule. Der Morgen war nass und kalt, trüb und grau und überall auf dem Weg lagen verwelkte Blätter. Und als wir so entlang gingen, da bückt sich auf einmal Olli, unser Ältester, und hebt etwas auf und präsentiert es uns. Und es ist ein 50-Euro-Schein. Auch braun, man hätte ihn leicht übersehen können, aber er ist mit offenen Augen durch die Welt gelaufen. Und das kann einen großen Unterschied machen. Und genau so ähnlich ist es eben auch hier mit dieser Begebenheit, dieser Begegnung zwischen Jesus und dieser samaritanischen Frau. Jesus und seine Jünger befinden sich auf dem Weg von Judäa nach Galiläa und dabei müssen sie durch Samaria reisen. Sie machen dann in der Mittagshitze am Jakobsbrunnen bei Sichar Rast. Wir wissen übrigens auch heute noch, wo der sich befindet. Rudi vom Morgengottesdienst meinte heute Morgen, was für ein gutes Wasser der Jakobsbrunnen hatte, als er vor 50 Jahren dort war. Dort an diesem Brunnen ergibt sich jedenfalls diese Unterhaltung zwischen Jesus und der Frau, die wir hier mitverfolgen dürfen. Und es ist unschwer erkennbar, dass die Frau vor allem das Trennende zwischen ihr als Samariterin und Jesus als Juden wahrnimmt. Sie reagiert überrascht, so lesen wir es in Vers 9. Sie sagt, was haben wir miteinander zu tun? Denn die zwei Bevölkerungsgruppen sind sich alles andere als freundlich gesinnt. Für die Juden sind Samariter theologisch auf dem falschen Dampfer. Ihre Vorfahren hatten Verrat am Königreich Juda verübt und sich abgetrennt. Und als sie dann von den Assyrern besiegt wurde, da waren sie im Laufe der Zeit zu einer in den Augen der Juden unreinen Mischrasse verkommen. Und das bedeutete jetzt, wer mit ihnen isst, wer selbst ihre Behälter und Essschüsseln mitbenutzt, der macht sich dadurch rituell unrein. Darf nicht mehr in den Gottesdienst kommen, so wie wir ihn heute feiern. Dazu kommt in diesem Fall, besonderen Fall noch, dass selbst die Unterhaltung zwischen Mann und Frau eigentlich eine Zeitverschwendung darstellte. In den Augen der Gesellschaft damals. Was uns daran klar wird, ist, dass Jesus mit so ziemlich allen gesellschaftlichen Normen bricht, die ihn von der Unterhaltung mit der Frau abhalten würden. Er sollte keine Samariter ansprechen, schon gar keine samaritischen Frauen, geschweige denn mit ihnen trinken, also Wasser trinken. Und wie sich im weiteren Verlauf herausstellt, handelt es sich hier sogar um eine Ehebrecherin. Und für uns mag es vielleicht nicht weiter ungewöhnlich erscheinen, dass sie mit einem Mann unverheiratet zusammenlebt, dass sie vielleicht vorher schon 5 Männer gehabt hat. Aber damals stand auf Ehebruch die Todesstrafe. Es war ein ernstes Vergehen. Eine solche Frau dürfte es in den Augen der Gesellschaft eigentlich gar nicht geben. Und einiges spricht dafür, dass sie auch in ihrem eigenen Dorf abgelehnt und verachtet wird. Normalerweise würde eine solche Frau kaum alleine zum Brunnen kommen und dann auch noch in der größten Mittagshitze. Es scheint also, als möchte sich keiner sonst mit ihr abgeben und sie ist ausgegrenzt und isoliert. Jesus geht mit offenen Augen durch die Welt und das bedeutet, dass er mit Normen bricht. Hier vor allem mit denen, die ihn eigentlich von der Frau abgrenzen würden. Nicht nur das, er unternimmt den ersten Schritt und geht auf sie zu, was sie sogar überrascht. Und so gesehen ist es kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er sich dadurch unrein macht, dass er alle Normen bricht. Es ist kein Wunder, dass die Jünger in Vers 27, als sie dazukommen und das sehen, was hier abläuft, etwas irritiert reagieren. Vers 27, ich hoffe, ihr habt den Text noch vor euch offen. Dort heißt es, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, um es gelinde auszudrücken, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte, ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redet. Ihr kultureller Hintergrund hat sie darauf getrimmt, diese Frau abstoßend zu finden. Ihr Instinkt sagt ihnen, dass die Begegnung, die vor ihren Augen stattfindet, falsch ist und unmoralisch. Wahrscheinlich würden sie ein Picknick auf der städtischen Müllkippe dieser Begegnung vorziehen. Der einzige Grund, warum sie es nicht wagen, Jesus herauszufordern und ihrem Unmut Luft zu machen, ist seine Autorität. Und Jesus, der unterhält sich mit dieser Frau auf die freundlichste und sanftmütigste Art und Weise. Wir werden später noch auf die Verhaltensweise von Jesus zurückkommen, aber hier im ersten Teil sehen wir trotzdem schon, welchen Unterschied die Art macht, wie Jesus die Welt sieht. Das Verhalten von Jesus ist offensichtlich nicht von gesellschaftlichen Regeln geprägt, sondern von einer geistlichen Wahrnehmungsfähigkeit, durch die er die Frau auf eine ganz bestimmte Weise sieht. Und es ist für die Jünger so, dass sie ohne dieses geistliche Sehvermögen schnell in Missverständnisse geraten. Auch die Frau beginnt mit einem die Unterhaltung beginnt mit einem Missverständnis. Als die Jünger dann mit dem gekauften Essen aus der Ortschaft zurückkommen und feststellen, dass sich ihr erschöpfter und hungriger Meister keine Zeit zum Mittagessen nimmt, da, was geschieht, lesen wir es in Vers 31. Dort heißt es, da drängten ihn die Jünger und sagten, Rabbi, iss doch was. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Seht ihr das Missverständnis? Jesus redet von einer Sache, aber die Jünger hören seine Aussage aus einer rein materiellen Perspektive und dabei entgeht ihnen, dass Jesus von einer geistlichen Nahrung spricht. Nicht, dass Jesus nicht hungrig wäre, von der langen Wanderung in der Hitze ist er sicherlich erschöpft, so heißt es ja auch am Anfang. Er hat Durst, aber er weiß, dass es in diesem Moment nicht Gottes Wille ist, dass er sich auf das Essen stürzt. So, als sei die Frau nur ein unwichtiger Lückenbüßer gewesen. Jetzt ist das Essen da, jetzt können wir uns wieder mit den Jüngern befassen und diese Gemeinschaft haben. Die Frau ist für ihn nicht nur ein kleiner Zeitvertreib, bis die Jünger mit dem Essen kommen, sondern er versteht, dass diese Begegnung zwischen ihm und der Frau von Gott in die bewirkt wurde. Es ist keine zufällige Begegnung. Gott hat sie in die Wege geleitet. Und deshalb will Jesus sich jetzt in diesem Moment ganz dieser Begegnung widmen. Jesus kennt den Willen Gottes. Und das macht einen großen Unterschied. Er sieht die Welt durch diese Linse. Und deshalb ist die Begegnung mit der Frau in diesem Augenblick vorrangig für ihn. Und deshalb erwidert er, Vers 34, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sprich, wenn er der Frau nicht Vorrang einräumen würde, sondern dem Willen der Jünger folgen würde und jetzt das Essen vorziehen würde, dann würde er nicht mehr dem Willen Gottes entsprechend handeln. So gesehen würde er selbst innerlich hungrig bleiben, wenn er nicht ihren inneren Durst zuerst stillen würde. Ich denke, das ist wichtig für uns in einer Zeit, in der doch viele Christen, so ist es mein Eindruck, einen inneren Hunger nach mehr geistlichem Erleben verspüren. Vielleicht suchen wir uns deshalb den besten Worship-Gottesdienst in Leipzig. Jesus findet geistliche Sättigung darin, dass er Gottes Willen tut, dass er Gott gehorcht. Und ich denke, alles andere wird auch uns geistlich hungrig lassen. Jesus und die Jünger, ein Missverständnis, das offensichtlich daher rührt, dass Jesus den Gottes Willen kennt und ihm entsprechend handelt, aber die Jünger nicht. Und auch uns kann das so gehen. Auch bei uns, denke ich, in unserem Leben ergeben sich Missverständnisse, weil wir uns oft nicht sicher sind, was genau denn Gottes Wille in einer bestimmten konkreten Situation sein mag. Und vielleicht ist uns sogar bewusst, wie viel Kraft uns diese Unsicherheit und dieses Fragen manchmal kostet. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele von uns ebenfalls mehr Klarheit darüber wünschen, was der Wille Gottes in einer bestimmten Situation ist. Und auf diese Frage kann es keine Patentantworten geben, außer denen, die wir vermutlich schon kennen, nämlich liebe Gott, liebe deine Nächsten, So lesen wir es im Alten und im Neuen Testament. Aber das lässt doch viele Fragen offen. Und deshalb ist es gut, dass Jesus hier den Jüngern und uns mehr Klarheit schenken will, die Augen öffnen will, damit wir durch die Welt laufen mit geistlich offenen Augen, indem wir nämlich Gottes Willen für jeden Moment erkennen. Schauen wir uns zuerst an, wie Jesus der Frau Gottes Willen erklärt. Sie kommt zuerst und dann kommen die Jünger. Also Vers 23, das hatten wir gerade schon gelesen. Dort heißt es, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Was ist Gottes Wille? Ja, hier macht Jesus deutlich. Gott möchte wahre Anbeter. Gott sucht wortwörtlich wahre Anbeter. Wahre Anbetung von wahren Anbetern. Das ist Gottes Wille. Ganz allgemein ausgedrückt von Jesus. Und Jesus erklärt uns in Vers 24 dann gleich danach anhand von zwei Stichpunkten, was wir unter wahrer Anbetung verstehen sollten. Vers 24, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geist und Wahrheit, das sind die zwei Bedingungen für wahre Anbetung. Und wenn wir uns nun die Unterhaltung mit der Frau anschauen, dann sind es genau diese zwei Dinge, die Jesus anspricht. Erst veranschaulicht er den Geist, indem er von diesem Wasser spricht, das er der Frau anbietet. Da lesen wir einfach hier ausschnittsweise Vers 14, wo Jesus sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Es ist klar, dass Jesus hier nicht von gewöhnlichem Wasser spricht. Jesus spricht vom Heiligen Geist. Wer Jesus im Glauben um dieses geistliche Wasser bittet, dem schenkt er den Heiligen Geist, macht ihn zum wahren Anbeter und schenkt ihm gleich noch das ewige Leben mit dazu. Der Heilige Geist ist das Geschenk, das Jesus dieser verachteten und ausgestoßenen Frau hier anbietet. Sie verdient das Geschenk nicht, so viel ist klar. Sie kann es sich nicht erarbeiten. Sie hat wohl auch nicht die intellektuelle Kapazität, um dieses Geschenk logisch abzuleiten. Deshalb ist es ein Geschenk. Jesus nimmt sie bei der Hand, geistlich gesprochen, und führt sie hin zum Glauben und zur Wahrheit, damit sie versteht, was er ihr schenken kann. Wir sollten nicht denken, dass es bei uns anders ist. Viele von uns sind kluge, fähige Menschen, aber auch wir sollten nicht denken, dass wir auf anderer Ebene uns dieses Geschenk erarbeiten müssen oder erarbeiten können. Jesus schenkt den Geist. Wir verdienen ihn nicht, wir erarbeiten ihn uns nicht, auch nicht durch schlaue Gedanken, sondern Jesus schenkt diesen Geist. Und ich denke, dafür können wir Jesus danken, dass es nicht von uns abhängt, ob wir den Geist haben und ob wir ihn behalten werden, sondern wir können sagen, danke Jesus, dass du uns allen, die wir an dich glauben, den Geist geschenkt hast und durch den Geist Gott als Vater kennenlernen können und wahrhaftig anbeten können. Das verrichtet der Geist. Nun zur Wahrheit. Instinktiv würden wir vielleicht an die Wahrheit über Gott denken. Und wie wir schon gesehen haben, vermittelt Jesus ja tatsächlich, wichtige Wahrheiten hier über Gott. Er bezeichnet ihn als Vater. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt im Gottesverständnis, dass wir Gott als Vater wahrnehmen. Er erklärt der Frau sogar, was Gottes Wille ist, wahre Anbeter. Auch wenn er ihr den Geist veranschaulicht, dann sagt er ja die Wahrheit. Aber für die Frau und manchmal für uns ist es nicht die Wahrheit über Gott, die am schwersten zu hören ist. Und wenn wir hier noch einmal in den Text schauen, dann ist es eine andere Wahrheit, die Jesus hier benennt. Lesen wir von Vers 16. Jesus sagt zur Frau: Geh und rufe deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Die einzige Wahrheit, die hier in diesem Text ausdrücklich als solche bezeichnet ist, ist die Wahrheit, die Jesus über die Frau sagt. Die Wahrheit über die Frau ist, dass ihr Leben gescheitert ist. 5 Männer und jetzt Ehebruch. Von allen verachtet und im eigenen Dorf isoliert. Sie schämt sich offensichtlich für die Wahrheit über sie. Deshalb sagt sie am Anfang nur, ich habe keinen Mann. Sie gibt nicht zu, wie es wirklich ist. Wahrscheinlich befürchtet sie, dass Jesus die Begegnung mit ihr abrupt beenden wird, wenn er erfährt, dass sie eine Ehebrecherin ist. Aber hier darf sie erkennen, dass Jesus die Wahrheit über ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart schon lange kennt. Jesus kennt die Wahrheit über sie und über jeden einzelnen Menschen. Aber er kennt auch den Willen Gottes. Gott sucht wahre Anbeter. Und deshalb wendet er sich nicht von dieser Frau ab, die ja auf dem besten Wege ist, sich von Jesus hin zum Vater führen zu lassen, hin zu wahrer Anbetung. Jesus will Gottes Willen tun. Und deshalb liebt er diese Frau. Er nimmt sie an. Er überwindet das Trennende zwischen ihnen und führt sie hin zum Vater. So viel vielleicht zur Theorie. Nun zur Praxis. Wie verhält Jesus sich eigentlich hier konkret? So grob haben wir das schon gesehen. Aber ich denke, wenn wir uns das noch etwas genauer anschauen, dann werden wir unheimlich viel für unser eigenes Verhalten in ähnlichen Situationen lernen. Oft geht es uns ja so, dass wir nicht wissen, wie wir mit einer solchen Situation umgehen sollen. Sollen wir die Frau überhaupt ansprechen, jetzt in dem konkreten Fall? Und danach fragen wir uns, was hätte ich jetzt eigentlich tun sollen? Hätte ich dies sagen sollen oder jenes? Hätte ich die Frau ansprechen sollen? Oder hätte ich sie lieber auf Armeslänge halten sollen? Wer weiß, was passiert, wenn ich mich mit so einer einlasse? Ich denke, wenn es um das richtige Verhalten geht, dann werden wir nie an unseren Meister herankommen, an Jesus Christus. Aber wir können trotzdem unheimlich viel von ihm lernen. Wir sehen hier, dass Jesus den ersten Schritt unternimmt. Er überlässt es nicht der Frau, ihn anzusprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Er geht den ersten Schritt. Und wir sehen in der ganzen Unterhaltung, dass er die Frau ernst nimmt. Nie ist er herablassend. Und selbst als seine Jünger kommen, behandelt er sie nicht als Person zweiter Klasse, sondern er lässt sich voll auf sie ein. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig für uns, dass wir mit anderen Menschen, egal welchen Hintergrund, genauso verfahren. Wenn wir anderen Menschen begegnen, dann ist es kein Zufall. So wie mit der Frau auch. Es ist eine Begegnung, die Gott gewirkt hat. Zweitens sehen wir auch, wie Jesus immer darauf bedacht ist, das Trennende aus dem Weg zu räumen. Die Frau betont das Trennende. Samariter Jude, wie kannst du mit mir reden? Und später, ihr betet dort an, wir beten hier an. Was ist denn jetzt richtig? Aber Jesus übergeht und überwindet das, was trennt, und er eint. Zuerst macht er das, indem er die gesellschaftlichen Normen ablehnt, die die Abgrenzung bestärken. Dann überwindet er das theologisch Trennende. Er beantwortet diese potenziell spaltende Frage nach dem Ort der richtigen Anbetung mit einem sehr, sehr, sehr gelungenen Verweis auf die Zukunft, die mit ihm ja schon jetzt eingetroffen ist, sagt er. Eine Zeit, in der Anbetung unabhängig vom Ort stattfindet, weil wahre Anbetung im Geist geschieht. Und diesen Geist schenkt Jesus. Er geht gar nicht auf ihre Frage ein, sondern er sagt, das ist alles nur Stückwerk. Hier ist die wahre Anbetung. Um die geht es doch. Jesus überwindet alles Trennende, und ich denke, daran können auch wir uns erinnern, wenn wir im Gespräch mit anderen manchmal die Versuchung wahrnehmen, entweder bei uns oder bei anderen, einen Keil zwischen die zwei Seiten zu treiben. Jesus verbindet, damit die Frau zu wahrer Anbetung kommt. Drittens sehen wir, wie Jesus der Frau seine Rolle nahe bringt als, wenn man so will, geistlicher Wasserträger. Er will ihr das Wasser schenken, das ihren Durst für immer löschen wird. Und die Art und Weise, wie er das tut, ist, dass er in ihr ein Verlangen nach mehr erweckt. Er zeigt ihr, dass Jesus ihr etwas schenken will, das ihren Durst dauerhaft löschen kann. Er will, dass sie versteht, dass das Wasser aus dem Brunnen nicht ihr eigentliches Bedürfnis darstellt. So viel für ihn das Essen nicht das wahre Essen darstellt, nicht das eigentliche Bedürfnis. Auf einer geistlichen Ebene sind die Bedürfnisse viel, viel tiefer. Viertens. Selbst wenn Jesus eine unangenehme Wahrheit über sie kennt und benennt, dann geht er damit unglaublich rücksichtsvoll um. Die Frau will sofort nach der Konfrontation das Thema wechseln. Das sehen wir in Vers 19. Sie redet auf einmal davon, oh, du musst wohl ein Prophet sein. Geht gar nicht auf das eigentliche Thema ein. Und Jesus treibt es nicht zurück. Ja, Moment, wir hatten noch gerade was richtig Unangenehmes hier entdeckt. Huh? Problem für dich. Nein, er treibt sie nicht in die Enge, er reitet nicht auf ihrer Schuld herum, denn er will die Frau ja nicht verurteilen, er will sie retten. Und indem er ihr Sicherheit gibt, er ihr die Sicherheit gibt, dass keine neuen Verletzungen von ihm drohen, kann sie sich weiter öffnen. Muss sie nicht wegrennen, zurück ins Dorf, obwohl sie das nachher tut, aber aus anderem Grund, sondern sie kann sich bei Jesus sicher fühlen. Und tatsächlich fragt sie dann nach der tieferen Wahrheit. Wie steht es denn theologisch zwischen uns? Trennt uns das nicht? Jesus gibt Sicherheit in Gesprächen, gerade wenn es um beschämende Wahrheiten geht. Und umgekehrt dürfen auch wir selbst wissen, dass bei Jesus diese Wahrheiten, die uns bedrücken und beschämen, sicher sind. Mit all dem Müll in unserem Leben, von dem wir so oft meinen, dass wir ihn voreinander verstecken müssen und oft sogar meinen, dass wir ihn vor Gott verstecken können, was ja gar nicht geht. Mit diesem ganzen Müll nimmt Jesus diese Frau an. Er kennt ihn sogar besser als die Frau und er kennt auch deinen und meinen Müll im Leben. Und er liebt uns trotzdem so sehr, dass er für diese Schuld, für diese Sünde, für diesen Müll ans Kreuz gegangen ist, damit wir gerettet sein können. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, Jesus kennt den Willen Gottes, wahre Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Deshalb schenkt er der Frau eine neue Identität als wahre Anbeterin. Jeden Tag begegnen auch uns mehr Menschen, als wir zählen können. Mit welchen Augen sehen wir diese Menschen? Wie viele von ihnen finden wir abstoßend? Zu viel Schwarz, zu viel Tattoos, zu viel Metall im Gesicht, zu viel. Warum diese Alkoholflasche in der Hand? Es gibt so viele Dinge, warum wir Menschen abstoßend finden, ihr Verhalten, das, was sie sind. Wie viele von ihnen schauen wir an und sehen, oh, niedriger als ich, weniger wert. Wie viele von den Menschen, denen wir begegnen, nerven einfach nur. Die Fragen, die wir stellen sollten, sind die Fragen, die Jesus hier stellt. Wie viele von ihnen sind innerlich verletzt? Wie viele sind von einer Vergangenheit, von einer Wahrheit belastet und bedrückt, für die Jesus gestorben ist? Wie viele von ihnen wissen nichts vom Geist, nichts von der Wahrheit über Jesus? Wie viele wissen gar nicht, dass sie ihr ganzes Leben nach einem Retter gesucht haben, der ihnen eine neue Identität schenken kann, als Kind des Vaters, als wahrer Anbeter. Natürlich sollten wir nicht erwarten, dass alle Menschen, denen wir begegnen, so offen und suchend sind wie die Frau am Brunnen. Wir können nicht im Vorhinein wissen, wie die Menschen reagieren werden. Unsere Aufgabe ist nicht die Unterscheidung in potenzielle wahre Anbeter und hoffnungslose Fälle. Unsere Aufgabe ist es, die Augen aufzumachen und so auf die Welt zu blicken wie Jesus. Unser Herr blickt auf diese Welt und er sieht ein goldenes Feld, reif für die Ernte. Und deshalb ruft er in Vers 35 seine Jünger auf. Schaut es euch an. Vers 35. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. So sieht Jesus die Welt. Wenn wir uns umblicken in Leipzig, sehen wir die Felder. Leipzig ist kein brachliegendes Feld. Leipzig ist nicht das einzig dürre Feld auf dem ganzen Planeten. Die Ernte ist reif. Und in Vers 36 sagt Jesus über Samaria damals, und ich glaube, das gilt auch für uns in Leipzig, Vers 36, ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der sät und der erntet. Jesus sagt, die Ernte ist in vollem Gange. Wenn wir mit offenen Augen in Leipzig leben, dann werden wir eine geistliche Ernte wahrnehmen. Und nicht nur das, sondern Vers 37, wir werden auch einen Platz finden, an dem wir mithelfen können. Vers 37, Jesus sagt, das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet, das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Also Jesus weitet hier das Beispiel etwas auf. Es gibt offensichtlich jemand, der sät, jemand, der auf dem Feld arbeitet und jemand, der am Ende ernten darf. Und mein Eindruck ist, dass diese drei Dinge in unserer Zeit oft parallel geschehen. Wenn wir das Evangelium verkünden, dann sehen wir ein Wort, einen Samen. Da muss das Feld bearbeitet werden. Und am Ende muss es geerntet werden. Aber alle drei Rollen haben dies eine gemeinsam. Sie sehen ein Erntefeld vor sich. Wenn du auf Leipzig blickst, siehst du ein Erntefeld und siehst du deinen Platz auf diesem Erntefeld. Wenn wir Tag für Tag anderen Menschen begegnen, sehen wir sie mit offenen Augen. Wollen wir den Willen Gottes hier tun, in diesem Moment, wenn wir dieser Person begegnen? Gottes Wille ist wahre Anbetung, wahre Anbeter. Hier ist jemand, der es vielleicht werden kann. Fragen wir uns also, was muss gesät werden? Wo muss bearbeitet werden? Und wo dürfen wir vielleicht sogar ernten? Lassen wir uns nicht so vom Alltag in Beschlag nehmen, dass wir nur in materiellen Kategorien denken. Lassen wir unser Verhalten nicht von sozialen Normen und gesellschaftlichen Abgrenzungen dominieren. Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Auch unsere wichtigste Nahrung ist nicht auf dem Teller vor uns zu finden, sondern indem wir dem Willen unseres himmlischen Vaters gehorchen. Seine Suche gilt wahren Anbetern. Das ist unsere Aufgabe. Beten wir also, dass Gott uns offene geistliche Augen für die Felder um uns herum schenkt. Denn wer weiß, vielleicht sind sie auch hier reif und warten nur darauf, dass wir die Ernte einbringen. Beten wir jetzt noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du den Herrn Jesus gesandt hast, um uns zu wahrer Anbetung zu bringen. Und wir danken dir, dass er uns seinen Geist schenkt und uns die Wahrheit über dich erklärt. Und auch die Wahrheit über uns. Danke für die Blaupause dieser Begegnung, durch die wir von Jesus lernen können, wie wir auf Menschen zugehen können. Wir bekennen dir, dass wir oft die reife Ernte um uns herum nicht wahrnehmen. Und deshalb bitten wir dich, öffne unsere geistlichen Augen. Schenke uns geistliche Wahrnehmungskraft, damit wir die Ernte um uns herum sehen und uns daran beteiligen. Schenke uns die Gaben, die wir brauchen, um als Erntearbeiter eine gute Arbeit zu verrichten und deinen Willen zu tun, damit mehr und mehr Menschen in wahre Anbetung vor dich als Vater kommen. Um deines Namens willen. Amen.